Stadtfilter.
Schönen guten Abend miteinander. Es ist wieder mal Dienstagabend, 19:30. Ihr hört das Digitalmagazin von der Woche 24. Heute mit einem Thema, das glaub, für alle Microsoft-User interessant ist.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Wir haben das Thema heute, das nicht brandaktuell ist. Vielleicht haben wir das ein bisschen rausgeschoben, aber es kommt immer mehr. Es geht heute um das Thema Office 2013, Office 365, Exchange und all die Möglichkeiten. Da im Studio ist der Kevin Rechsteiner und bei mir ist auch der Matthias Schüssler.
Schönen Abend.
Nutzest du Office 2013?
Ich brauche Office 2013 und die Normalversion, die man so als Box gekauft hat und nicht die, die man muss, abonnieren.
Ich glaube, das ist so schon der grösste Unterschied und die grösste Problematik, die wir jetzt haben, dass es eben genau die zwei Versionen gibt. Also ich kann eine kaufen und ich kann eben eine abonnieren. Und jetzt ist so die erste Hürde, wenn ich ein neues Office möchte mir zutun.
Genau, immerhin, Microsoft lässt da seinen Benutzer die Wahl, zwingt sie nicht wie Adobe nur noch zu mieten. Aber ich finde es ist nicht ganz eine einfache Entscheidung, aber ich finde, man merkt, Microsoft will das den Leuten schmackhaft machen, will die Leute eigentlich zu dem Mietmodell bringen. Natürlich auch, weil der Unterschied ist, eben, dass es für die Computerkonzerne regelmäßige Einnahmen gibt, wenn die Leute mieten, versus wenn sie eben einfach kaufen, dann gibt es einmal Geld, wenn sie das gekauft haben und wenn sie dann 5 Versionen auslösen, gibt es kein Geld mehr. Und mit dem Mietmodell hat man immer die aktuellste Version. Und das ist ein Vorteil, weil dann sind alle Benutzer immer auf dem neuesten Stand. Und das Schöne ist ja, wenn man das Office mietet, dann kommt man 5 Lizenzen über. Mhm. Und sogar auch, also wenn man Mac hat zum Beispiel, kann man auch eine von denen oder mehrere von diesen Lizenzen für die Mac-Version brauchen und das macht es wahnsinnig flexibel.
Ich glaube, das ist auch wirklich das Spannende. Also man zahlt ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte die Software kaufen und die gehört mir nachher, sind ja die Preise irgendwo zwischen 300 und 700 Stutz oder so. Also es sind rechte Beträge und dann auch wieder umso weniger das zahlt, umso weniger kommen die dafür über. Also es sind ja dann die eingeschränkten Päckchen, die dann eben nur Word und Excel und so weiter haben. Und umso mehr das zahlt, haben die dann die ganze Palette. Und bei dem Office 365 ist es halt wirklich so, dass ich den Betrag pro Monat eigentlich zahle und dann eigentlich alle Programme einfach zur Verfügung habe. Mhm. Das ist meiner Meinung nach ein riesen Vorteil.
Und es hat noch eine andere Funktion. Es gibt ja auch noch die Version, wo man sich das Office kann streamen lassen. Das klingt jetzt völlig abgefahren, aber wenn man an einem Computer dran ist, wo es kein Office drauf hat, dann kann man sagen, ich will gerne, und das abonniert hat, dann kann man sagen, ich will jetzt gerne da mit dem Word arbeiten drauf. Und dann wird das, je nachdem, wie schnell die Internetverbindung ist, runtergeladen. Also man muss es nicht installieren. Man muss es nicht CD einschieben, sondern man klickt da, wie heisst das, Click to Run. Und dann hat man das Office drauf und dann kann man damit arbeiten und wenn man den Computer verlässt, dann verschwindet das wieder und der Computer gehört, der wird auch nicht durch das Office belästigt, wenn man das nicht braucht. Und das hat wirklich so ein paar Vorteile, wenn man flexibel arbeiten an verschiedenen Computern, wenn man mehrere Computer braucht, wenn man immer so ein bisschen vorne mit dabei ist, was die Versionen angeht, dann glaube ich, dann ist es wirklich attraktiv vom Preis her, glaube ich, sowohl eben, weil man mehrere Lizenzen überkommt, weil man immer vorne mit dabei ist. Und wenn man sagt, ich kaufe einmal alle 5 Jahre ein Office und arbeite dann auf einem Computer mit dem, genau, dann ist das wahrscheinlich die gekaufte Variante immer noch der bessere und einfachere Weg.
Genau, also wir sagen unseren Kunden auch, es gibt so den Punkt, wo man wirklich nur einen Rechner hat und dann nach 3 Jahren hat man es amortisiert. Mhm. Und dann lohnt es sich eigentlich nicht mehr. Die Frage ist einfach, möchte ich nach 3 Jahren wieder auf die neueste Version wechseln? Dann müsste ich ja wieder ein neues Office kaufen. Oder sage ich dann einfach, okay, ich nutze den Dienst wieder und bin dann einfach immer auf dem neuesten Stand. Das ist so die Möglichkeit, die ich habe.
Ja. Genau. Ich glaube, von der Entwicklung her hat es damit zu tun, dass natürlich die Office Paket und auch die Produkte von Adobe, die sind immer, die sind sehr ausgereift. Die können eigentlich fast alles. Da braucht es nicht mehr wahnsinnig viele grosse Neuerungen. Und das hat natürlich zur Folge, wenn die Softwareunternehmen ein neues Produkt auf den Markt bringen, dann haben sie nicht mehr so wahnsinnig viele Funktionen, die jetzt neu dazukommen, die sie können brauchen, um das zu bewerben, ja, und zu sagen, ja, schau, jetzt da wieder eine neue Version, das kann das. Das gibt es nicht mehr. Und darum fehlen ihnen auch ein bisschen die Argumente, um die Leute dann immer auf die neuesten Versionen zu hieven. Aber die Entwicklung geht natürlich trotzdem weiter. Man muss die Software immer anpassen für die neuesten Gegebenheiten. Man muss sie weiterentwickeln. Und ich finde eigentlich das noch sinnvoll, wenn das ein bisschen wegkommt von diesen grossen Update-Sprüngen, von diesen Meilensteinen. Und wenn es vielleicht kontinuierlich einfach neue Sachen gibt und auch. Ich glaube, für den Fortschritt ist das ein Vorteil, wenn die Entwicklung kontinuierlich geht und nicht eben hinter den, also nicht einfach so sprunghaft, ja, stattfindet.
Ja.
Aber eben, ob das für den Benutzer ein Vorteil ist, wenn er das Abo-Modell wählt, hängt natürlich am Schluss einfach davon ab, ob er einigermaßen gleich vom Preis her gleich fährt wie vorher oder ob er mehr zahlt, ob er weniger zahlt. Ja. Und dort ist es wahrscheinlich, wäre es fair, wenn ich, finde ich, wenn die Produkte wahrscheinlich preislich eh ein bisschen oben runter, weil man ist sich gewöhnt, dass Software halt günstiger wird im Vergleich, dass man vielleicht heute mehr für die Hardware zahlt, wenn man ein Tablet hat, das schön verarbeitet ist, das qualitativ hochwertig gemacht wird, dann zahlt man für das gern mehr tendenziell und hat dann aber das Gefühl, das hat natürlich auch mit Apple und mit ihrem Preismodell zu, mit dem App Store, wo die Apps zum Teil ja nur noch ein paar Franken kostet, dass man eben eigentlich die Software nicht mehr so viel zahlt. Und dort verändert sich auch so etwas, wie man Software kauft, wie man Software nutzt, wie man mit dem umgeht. Aber ich finde es nicht per se schlecht, wie das viele sehen, sondern ich finde es so schlecht, Adobe hat das einfach falsch aufgezogen.
Ja, ja.
Aber die Idee ist eigentlich gut, dass man den Leuten die Option gibt. Und eben, ich sehe es auch, wenn die Leute, es gibt zum Teil heute Leute, die noch mit Office 2000 oder 2003 arbeiten und die sind einfach mehr wieder 13, 14 Jahre alt, die Päckchen, die sind einfach nicht mehr auf der Höhe von der Zeit.
Das ist so.
Und das ist, das blockiert auch vieles in, ja, dem, die Entwicklung. Und wenn man dort wegkommt und sagt, eben, man kauft die Software kontinuierlich quasi, dann wäre das, glaube ich, im Sinn von der Entwicklung und vom Fortschritt.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so der richtige Weg, dass man sagt, eben, man kann das also so abonnieren und gleich hat man noch die Auswahl von, ich kann eine Software kaufen. Ich glaube zwar, dass irgendwann das Software kaufen wird verschwinden, aber zurzeit gibt es die Auswahl noch. Es gibt so natürlich gleich irgendein Druckmittel, das sie haben, wenn Microsoft ein neues Produkt also gibt, eben Office 13, Office 365, braucht Windows 7.
Mhm. Und
ich glaube, das ist so, das ist einfach so eine Hürde, die wir irgendwo noch haben. Das ist ein riesen Problem, gerade die Leute, die mir das auch sagen, welches Office soll ich kaufen und Office 365 und abonnieren und man braucht eine Kreditkarte, um das zu abonnieren. Also, es kommen irgendwie viele Sachen noch mit, die man irgendwie nicht weiss. Also eben, ihr braucht Windows 7, ihr braucht eine Kreditkarte fürs Abo und sonst sind ihr wirklich besser dran, wenn ihr die Software einfach im Laden geht und posten. Ist so eine Problematik, die es dort zur Zeit irgendwie noch gibt.
Das ist schon so. Also da gibt es auch, das muss ich mir ab und zu auch wieder sagen lassen, da gibt es schon auch Leute, die Internet oder kaufen im Internet Software online posten, die dann eine grössere Hemmschwelle, ja, haben. Und das mit dem Windows 7, das ist sicher so ein bisschen ein Problem, aber eben, ich kann es nicht genug betonen, also in knapp einem Jahr läuft dann auch das Windows XP aus, also dann muss man einfach auf das Windows 7 am besten, also aufs Vista musst du dann auch nicht mehr das musst du nicht mehr führen. Also Windows 7 oder Windows 8 umschwenken und dann, ich glaube, dann wird man da auch wieder so ein bisschen auf einer neueren Basis dann können mit den Leuten Daten austauschen, wenn dann so die wirklich so die inzwischen sehr in die Jahre geratene Generation von der Vorgängersoftware, also Windows XP, Office 2003, wenn das dann mal der Zopf abgeschnitten so, ist.
Weg. Weg. Beim Office 365 ist es ja so, eigentlich der Schritt ist ja richtig Cloud. Vieles, eben, ich abonniere eine Software eigentlich, das heisst, ich brauche eine Internetverbindung. Mit dem kommen natürlich zusätzliche Dienste mit, wie zum Beispiel ein SkyDrive, das heisst, ein Speicher, der von meinem PC in Cloud synchronisiert wird. Daten werden bei der Microsoft gelagert. Das ist so ein der Schritt, wo dort passiert. Und aus dem heraus gibt es ja dann auch die Exchange-Funktionalität, die Microsoft auch anbietet. Also die Problematik, die wir heute haben, vielleicht Mac-User weniger, weil dort gibt es iCloud, wo eben dann genau mein Kalender vom PC und vom iPhone und vom Laptop synchronisiert.
Genau.
Gibt es von der Microsoft Exchange. Und dort kann ich einfach meine E-Mail-Adresse wie anhängen und dann auch sagen, du mir mein PC und mein Laptop, mein Telefon und alles synchronisieren. Ich habe überall den gleichen Mailstand. Ich sehe, was habe ich wo geantwortet. Ich habe einfach überall das Gleiche.
Ja, genau. Also bei Microsoft ist das ein bisschen eine undurchsichtige Angelegenheit, muss man sagen. Es gibt ja dort die Möglichkeit, Daten quasi zentral zu haben, ja. Gibt es schon lange. Das hat historisch natürlich damit zu tun, dass es das Outlook gibt und das hat schon seit Urzeiten hat man das können in den Unternehmen brauchen und hat das dort an so einen Exchange-Server angebunden gehabt. Der lustige Spruch geht dort, I want to exchange my server, daher können sie, ich will meinen Server austauschen, weil die einfach so wahnsinnig, glaube ich, extrem mühsam in der Wartung sind. Ja. Und traditionellerweise ist das in den grösseren Unternehmen der Fall gewesen, da hat man selber als Unternehmen so einen Exchange-Server betrieben. Dort sind all die Outlook-Clients angebunden gewesen und Daten sind eben Mail und Kalender und Kontakt und Notizen und all diese Sachen sind eben nicht, also sie sind auch auf meiner Maschine drauf gewesen, lokal, aber sie sind eben immer abgeglichen worden mit dem zentralen Server im Unternehmen. Hat dann natürlich den Vorteil, dass man an verschiedene Rechner kann anhocken und sich dort anmelden und überall so seine Daten drauf hat. Aber es ist, so, es ist nicht quasi das, was man heute klassischerweise unter Cloud würde verstehen, sondern weil das eben die Unternehmen selber betrieben hat. Und heute kann man das Exchange eben auch haben, wenn man nicht selber also ein grosses Unternehmen ist, wenn man nicht in einem Unternehmen arbeitet, wo es einen Administrator hat, der sich um das Exchange kümmert, sondern man kann eben auch als KMU oder als Privater hingehen und dann so ein Hosted Exchange haben. Also das ist ein Dienstleister, wie ein E-Mail-Dienstleister oder ein Internetprovider oder jemand, der eine Webseite zur Verfügung stellt, der einfach den Exchange-Server zur Verfügung stellt und dann könnt ihr alle eure Daten, also Kalender, Kontakt, wenn ich gesagt habe, Notizen, Mails, alles, was in dem Outlook drin ist, eben auch auf dem Server haben. Und dann könnt ihr es auf verschiedenen Geräten brauchen. Ihr könnt es auf mobilen Geräten brauchen. iPhone kann das wunderbar, Mac OS X kann Exchange nutzen, von Haus aus lustigerweise, was Windows von Haus aus nicht kann. Also das ist da lustig. Auch Android, das könnt eigentlich... Genau. Kein Standard, ein offizieller, aber ein quasi Standard, den man trotzdem überall kann brauchen kann. Das kostet ein bisschen etwas im Monat, aber ist extrem praktisch, wenn man will, eben Daten auf verschiedenen Geräten brauchen oder wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, also einem kleineren Team, zu einem gemeinsamen Kontaktlisten oder so kann, oder einen gemeinsamen Kalender.
Ja, es geht eigentlich mehr so um das, eben wenn ich wirklich mit Leuten möchte Sachen austauschen oder eben die Hauptproblematik Kalender. Kalender synchronisieren ohne Exchange geht, aber es ist dann immer so irgendwie über Umweg, über Google-Account und dann wieder eine Software, die ich laden muss und so. Und bei vielen sind einfach die Microsoft-Produkte schon vorhanden auf dem Rechner und dann bietet sich das natürlich an. kostet pro Account irgendwie um die 5 Franken im Monat. Mhm. Und eben, was man einfach dazu muss sagen, Daten sind bei der Microsoft.
Das ist so. Also die gibt es eben, Google, man kann ja zum da noch vielleicht ein bisschen die Unterscheidung machen. Was Google zum Beispiel macht, ist die Pure Cloud. Das heisst, das ist die reine Cloud, das ist einfach, da gibt es nur die eine Lösung, alles ist bei Google und fertig. Und Microsoft macht auch so Mischformen, das heisst, da gibt es ja die On-Premise-Lösungen, das nennt man dann, wenn man das als Unternehmen, was man immer noch machen kann, selber einen Server einstellt, der selber administriert und fertig. Und dann weiss man, wo die Daten sind, man kann kontrollieren, wer darauf Zugriff hat, man hat nicht mit einer externen Firma zu tun. Und dann gibt es so Mischformen, Microsoft betreibt selber, das heisst dann auch nochmal, das ist ein bisschen verwirrlich, das heisst auch nochmal Office 365, ist aber dann auch die
Server-Lösung.
Microsoft ist wahnsinnig schlecht drin, ihre Sachen zu benennen. Also das Office, das man mietet, das heisst eigentlich Office 365 Home Premium. Und das andere, das Office 365, das es auch gibt, ist die Serverlösung.
Genau.
Also, tut uns leid, dass wir euch jetzt da mit diesen Ausdifferenzierungen müssen belästigen. Da ist Microsoft einfach nicht vernünftig. Also das hätte jetzt müssen anders benennen, dass man das besser unterscheiden kann. Und das kann man bei Microsoft direkt haben. Es gibt aber schon auch Dienstleister, die das selber anbieten. In der Schweiz zum Beispiel, wenn man sagt, ihr wollt nicht, dass das in einem Microsoft-Rechenzentrum liegt, dann könnt ihr euch in der Schweiz, Swisscom bietet das an, viele Green andere Internet-Provider oder so Dienstleister, Mail-Dienstleister, so ein bisschen auch in dem geschäftlichen Bereich, könnt das hosten oder googelt nach Hosted Exchange und dann findet ihr Angebot und dann könnt ihr zu denen gehen und dann steht das bei denen rein. Und dann ist man ein bisschen, vielleicht ein bisschen sicherer, also jetzt, wo die ganze Welt über Hintertüren redet in diesen Software, man weiss dann trotzdem nicht, ob der Exchange-Server eine Hintertüre drin hat, aber...
Er ist zumindest in der Schweiz.
Genau.
Also bei der Microsoft weiss ich natürlich nicht, wo die Daten liegen, die sind in der Cloud.
Ich glaube, sie haben schon auch zu Europa so Rechenzentren gebaut.
Aber also, wo glaube, das Amsterdam wie verteilt eins, wird?
Wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist so ein bisschen unklar. Und wir haben jetzt natürlich auf den Edward Snowden angespielt, wo gerade vor kurzem, das ist der Mann, der früher bei der CIA geschafft hat und jetzt erzählt hat, dass die CIA alles ablost, überall eine Hintertür hat, an alle Daten ankommt, alle Telefondaten mitschneidet. Eigentlich das ganze Internet möchte ich auf ihre Server kopieren, dass sie dort könnten nachlesen, ob wir irgendwann etwas über Terrorismus geschrieben haben oder ob wir Schläfer sind oder Lone Wolves, die eigentlich nur darauf warten, dass wir eine selber gebaute Bombe explodieren lassen. Das dämpft so gerade im Moment die Lust auf die Cloud, oder?
Absolut. Also es ist halt wirklich so, es wird undurchsichtig. Wer liest was mit? Und gerade wenn man sich überlegt, eben Microsoft Office geht in die Cloud, dann immer mehr Dienste, die halt Sachen irgendwo horten. Also Google, Facebook, Twitter. Mhm. All die Dienste, die wir nutzen, die wissen, wer wir sind. Es ist so. Und das macht so ein bisschen auch Angst davor. Und ja, es ist halt immer so die Überlegung, eben E-Mail bei einem Hoster zu haben. Wird unter Umständen mitgelesen, das kann natürlich sein. Die Frage ist immer, ist es wichtig, was ich schreibe und so weiter. Aber ja.
Bei E-Mail haben wir es sowieso. Wir haben die Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz auch. Am Schluss ist es tatsächlich eine Abwägungsfrage. Also ich glaube, jetzt trotz allem würde ich eine Prognose wagen, dass die Cloud jetzt nicht abgeschafft wird und man wieder dazu übergeht, um einfach seine Daten nur noch zuhause auf seiner privaten Festplatte zu horten und zu schauen, dass da den Computer vom Internet zu nehmen, dass da auch die NSA, auch wenn sie sich noch so viel Mühe gibt, einfach gar keine Möglichkeit hat, irgendeine Datenverbindung aufzubauen zu meinem Rechner. Ich glaube, das wäre auch nicht realistisch. Aber es ruft schon in Erinnerung, dass es die Risiken gibt und dass man da vielleicht nicht allzu blauäugig damit sollte ich umgehen. Ich glaube, man muss jetzt auch nicht ins Gegenteil verfallen eben und komplett paranoid werden. Aber es ist sicher wichtig, sich zu überlegen, was für Daten habe ich, wo will ich die deponiert haben. Also wenn ich einfach so ein normales KMU bin, wo so der übliche Geschäft angeht. Ich glaube, dann kann man trotzdem so ein Hosted Exchange oder dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man vielleicht ein bisschen mehr zahlt und dafür einen Schweizer Anbieter hat oder ob man findet, ach NSA, Pfeifendeckel, ich gehe trotzdem zu Microsoft und ja, braucht dann halt vielleicht, also die grössten Geschäftsgeheimnisse stellt man dann vielleicht doch nicht dort ein. Aber das ist vielleicht sinnvoll, egal, wenn man seine Daten gehalten hat, weil, ich meine, ob NSA mitliest oder nicht, es kann ja auch immer ein Sicherheitsleck geben bei Cloud-Diensten, da kann eingebrochen werden, da kann eine Panne passieren, also dort muss man so oder so sich überlegen, welche Daten man dort einstopft und welche man dann halt vielleicht doch einfach in einem passwortgeschützten Umgebung lokal bei sich drauf hat und dann ab und zu noch schön backupt.
Dass man das sicher hat. Ja. Ja. Genau. Also das kommt ein bisschen, jetzt kommt natürlich der Gedanke, also von Alternativen. Ich möchte nicht zu der Microsoft, ich möchte nicht irgend zu einem grossen Dienst, wo kann ich hin? Ich meine, Google Mail kennt man, bietet auch all die Dienste mit Handy synchronisieren und PC synchronisieren, das habe ich. Aber sonst, eben, es wird langsam eng. Also ich kann gar nichts mehr irgendwie sagen, dort gibt es einen Anbieter, der wirklich nichts zur Verfügung stellt. Ich habe gerade letztens gelesen, es gibt so ein Open Exchange Ding, das ist eine Open Source Geschichte, kann man abladen und installieren bei sich und kann so einen Exchange Server selber einrichten. Ich glaube, da sitzt man einfach mal einen Monat an und liest sich rein. Und dann habe ich meinen eigenen Exchange-Server.
Das ist so. Also man kann seinen eigenen Mail-Server aufsetzen. Das ist auch die Empfehlung, was der CCC, also der Chaos Computer Club, immer mal wieder gibt. Der sagt ja, das ist ja trivial. Da hockst du zwei Stunden an und dann hast du das. Das stimmt natürlich auch für die Leute, die im CCC ein- und ausgehen. Aber für uns Normalverbraucher ist es nicht ganz so trivial. Aber ja, wenn man die Infrastruktur selber kann betreiben kann, dann weiss man, woran man ist. Manchmal vielleicht auch nicht, wenn dann doch irgendetwas schief geht.
Ist genau das. Also eben, wenn ich meine Infrastruktur selber betreibe, heisst das, ich muss ja die Sicherheiten haben und ich muss wissen, was ich mache, weil in meiner Infrastruktur entstehen genau die gleichen Sicherheitslöcher. Mhm. Also muss ich ja dort irgendwie dran sein.
Mal abgesehen davon, dass man... Ich finde es zwar sehr doof, dass immer das Argument ist, ja, wenn du nichts zu verstecken hast, dann musst du dich nicht darum kümmern, weil dann kommst du nicht ins Visier. Das ist natürlich gelogen, das stimmt nicht, weil man weiss, wo die Möglichkeit zum Missbrauch besteht, dort findet auch Missbrauch statt. Also man kann dort auch als Unschuldiger durchaus ins Visier geraten und vielleicht dann halt durch Wirtschaftsspionage oder was auch immer geschädigt werden oder durch was auch immer. Also ich glaube, da gibt es allerhand Möglichkeiten. Aber es ist trotzdem so, dass wenn man dann natürlich auf Sicherheit setzt, dass man dann automatisch schon verdächtiger wird. Also man gerät eher ins Fadenkreuz, als wenn man die Dienst, glaube ich, nutzt, aber eben nutzt mit Vorsicht und mit Bedacht und dass man sagt, ich nutze sie für all die Daten, wo im Notfall halt durch eine Panne, es will zwar niemand, aber wenn die durch eine Panne einfach offen ins Internet kämen, würde keine Welt untergehen.
Das wäre nicht so schlimm, genau.
Und das sind die allermeisten, ich sage ja 95% oder 99% von diesen Daten, die wir tagtäglich brauchen, für die gilt das wahrscheinlich, kann man sagen. Und für die 2%, die heikel sind, also meine Faximiles von meinen Verträgen oder meine digitalen Dokumente, wo ich mein Geständnis über meine, was weiß ich was,
bring's.
Genau die, wo ich jetzt da...
Das, was du jetzt am Radio erzählst.
Gerne würde ich im Radio erzählen. Das tust du vielleicht halt nicht in die Cloud. Ja,
das ist so.
Und ja.
Ja, ich glaube, eben, es kommt so ein bisschen darauf an, was macht man wie mit den Daten und dann ist das alles nicht so schlimm. Und eben, man muss sagen, Office 365 oder eben Office 365 Home Premium, das für den Endanwender. Ihr mietet das, ihr installiert die Software lokal und die Daten bleiben in dem Moment noch bei euch lokal.
Genau.
Es ist noch nicht ein Cloud-Ding, das wie ein Google Docs oder so.
Richtig.
Das ist also noch lokal.
Google Docs landet einfach alles automatisch bei Google und bei dem Office 365, auch wenn ihr das mietet und oben abladet aus dem Internet, dann bietet es euch zwar an, das im SkyDrive, also auf dieser virtuellen Festplatte, zu speichern, aber das müsst ihr nicht machen, ihr könnt das nach wie vor lokal speichern und dann ist es bei euch und nur bei euch.
Ja. Ich merke einfach immer mehr so, der Druck kommt, dass immer mehr Softwarehersteller eben genau in die Cloud möchten, genau möchten das zur Verfügung stellen. Eben, das hat man abonniert, das Ganze. Das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen Zukunft. Das geht so ein bisschen dort hin. Eben, wir haben vorhin gesagt, Adobe macht ja das Gleiche, Creative Suite. Ich muss sie mieten. Mhm. Und auch dort ist es so, ich miete die Creative Suite. Programme sind aber lokal installiert.
Genau.
Aber ich brauche so ein Zusatzprogramm, das immer wieder die Verbindung zu der Adobe macht, um zu schauen, ist das, eben, darf ich das wirklich nutzen und so weiter.
Genau, das ist quasi so ein bisschen das Gegenteil von der Pure Cloud, die ich vorher gesagt habe, wo man eigentlich nur einen Browser braucht, der immer noch lokale Apps hat, lokal installierte Programme, aber einfach immer stärker verzahnt wird mit diesen Datenspeicher im Netz und mit diesen Services im Netz und wo dann eben auch die Software merkt, jawohl, jetzt ist eine neue Version da, kommt automatisch die neue Version, ich bin wieder auf dem neuesten Stand, muss nicht mehr mich mit diesen Updates so umschlagen. Das ist, es ist ein Komfortgewinn natürlich und wie immer es halt so ist, mit denen mehr Komfort heisst auch mehr Risiken gewiss in vielen Fällen, dass man halt mehr Abhängigkeit kann man sagen.
Ja.
Und das muss man sich, glaube ich, bewusst sein, aber da muss man vielleicht auch als Benutzer dann mehr Druck ausüben, dass halt die Anliegen der Anwender denen Rechnung getragen werden. Und das findet aber wahrscheinlich nur statt, wenn man die Produkte so braucht, aber mündig braucht und immer sich überlegt, unter welchen Bedingungen man die nutzt und dann halt auch protestiert, wenn so ein Softwareanbieter wieder über die Stränge schlägt mit irgendwelchen Anforderungen oder Restriktionen.
Schön technische Sendung war heute. Ist ein bisschen viel mit Office 365 und Home Premium und Home und Exchange und so weiter.
Microsoft ist einfach wahnsinnig kompliziert, immer was die Sachen angeht.
Das ist ein bisschen so.
Also da kannst du nur sagen, das muten wir unseren Hörern jetzt zu oder wir lassen das Thema bleiben.
Wir muten es euch zu. Und wenn es nicht klar war oder Fragen aufgetaucht sind oder irgendwie sonst Sachen, schreibt uns digital@stadtfilter.ch und wir sind nächste Woche schon wieder da mit ganz einem anderen Thema, ein kreatives Thema. Wieder mal ein kreatives Thema, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Es geht sich um Desktop, Publishing,
Gestaltung
am Computer.
Dort wird es sicher auch ein bisschen um Technik gehen, aber auch natürlich darum, wie man das möglichst lustvoll machen kann mit seinen Ideen, die man gerne verwirklichen würde.
Und auch möglichst einfach.
Das auf jeden Fall.
Bis dort, ganz schöne Zeit, ganz schönen Abend. Da war der Kevin Rechsteiner und mit mir auch der Matthias Schüssler.
Tschüss miteinander.
Schönen Abend.